So möchte ich mich anschließen diesen Gebeten und ebenfalls dich beknien und um deine Gnade und Barmherzigkeit bitten, dass du diese Zeit segnest im Reden und im Hören deines Wortes. Jesus Christus, danke für all die Gebete, die auch die Geschwister für mich beten und somit dich bestürmen, dass du Segen gibst. Bitte dich, Herr, dass du trotz all der Schwachheit und Begrenztheit es zum Segen machst und zum Segen sein wirst. Bitte schenke, Herr, dass wir dein Wort verstehen können, diese Tiefe deines Wortes entdecken können, Freude daran gewinnen, Kraft dadurch gewinnen, im Glauben gestärkt werden, zugerüstet werden, ja, für diesen Glaubenskampf, den wir hier in dieser Welt führen. So bitte ich dich um deinen guten Segen, Jesus. Amen. So, schön, wie gesagt, dass ihr da seid. Schlagt schon mal Petrusbrief auf. Bevor wir loslegen, möchte ich eine kurze persönliche Sache, eine Anmerkung. Ich möchte mich für etwas entschuldigen, für eine plumpe oder eine Aussage in der letzten Bibelstunde, die vielleicht dem einen oder den anderen vielleicht aufgestoßen ist. Und wenn nicht, dann wäre es gut. Aber wenn es doch ist, ich habe in dem Zusammenhang von dem Erlösung von des Blutes, dass Jesus ja das Blut nicht an den Teufel gezahlt hat, sondern an den Vater, das ihm als Beispiel von einem Evangelisten erwähnt, der das so mal gelehrt oder auch geschrieben hat, und habe so eine plumpe Aussage gemacht, dass die Evangelisten sozusagen keine Theologen sind. Und ich glaube, das war nicht so gut. Und das kann man falsch verstehen. Und das, von daher will ich das an dieser Stelle nochmal sagen, dass ihr es mir nicht übel nehmt, all ihr Evangelisten. Und genau, das wollte ich noch loswerden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diese Aussage. Also 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Aber da ist einiges letzten Mittwoch nicht so gelaufen, wie ich sie. Ich konnte nicht mal gescheit lesen, meine Augen waren so müde. Und ich hoffe, dass heute Gnade schenkt, dass wir heute besser die Schrift studieren können. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 18 bis 25 ist der Gegenstand unseres Studiums. Ausgehend und auch vom Hintergrund auch von Kapitel 1, 13 bis 17 haben wir da den Auftrag des heiligen Wandels. Einen klaren Auftrag, dass wir zu den Berufen sind, einen heiligen Wandel zu führen. Und der soll es so aussehen, dass wir eben uns eben nicht anpassen und eben nicht so leben, wie früher in unserer Unwissenheit wir gelebt haben, sondern letztendlich, was auch bedeutet, den Begierden sich nicht anzupassen. So, das ist der Auftrag, heilig zu sein, nicht der Anpassung der früheren Begierden, den alten Lebenslauf oder Lebensstandard oder Lebensprinzip nicht einfach so übernehmen, sondern eben in Heiligung voranschreiten. Die Begründung, warum wir ein heiliges Leben leben sollen, holt Petrus aus dem Alten Testament. Und er sagt, weil Gott sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und begründet das aufs zweite Buch Mose, auf das dritte Buch Mose. Und begründet das letztendlich auch mit dem Gesetz. Zuerst mit dem Alten Testament, aber auch mit dem Gesetz. Und da haben wir aber auch eigentlich ein Problem, oder? Also er begründet, dass wir ein heiliges Priestertum sind, beziehungsweise einen heiligen Wandel führen sollen. Und er begründet das mit dem Gesetz. Und zitiert eigentlich aus dem Alten Bund, sozusagen aus dem Ersten Bund. Und setzt als Maßstab und sagt so, lebt heilig, weil Gott schon damals gesagt hat, wir sollen heilig leben. Die Problematik ist ja die, die haben es ja nicht hingekriegt. So, und da stellt sich die Frage, warum sollen wir es hinkriegen? Also wenn die es nicht hingekriegt haben, die haben es ja in einer Art und Weise das Gesetz bekommen, in einer Herrlichkeit, so haben wir es nicht bekommen, das Gesetz. In einer Art und Weise die Ordnung geschaffen mit allen Opfern und allen drum und dran, in all der Absonderung. Wenn die es nicht geschafft haben, wie kann der Petrus einfach diese Stelle aus dem Gesetz nehmen und auf uns übertragen und sagen, aber jetzt macht's ihr. So, wo liegt das? Und eigentlich ist sozusagen das erste Problem oder das Problem der unmögliche Auftrag, den er uns gibt. Seid heilig, denn Gott ist heilig. Die Unmöglichkeit liegt darin, ich erinnere euch nur ganz kurz, geht mit mir in 5. Buch Mose. Worin liegt die Unmöglichkeit? Warum waren die nicht in der Lage, das zu tun und das auszuleben, wozu sie Gott berufen hat? In 5. Mose Kapitel 29. Vers 3, gegen Ende vom 5. Buch Mose, gegen Ende der Zusammenfassung des Gesetzes, das ist ja sozusagen das 5. Buch Mose. Mose wiederholt nochmal das Gesetz, bringt das dieser neuen Generation vor und sagt, so, das ist der Maßstab, damit ihr leben könnt im Land Kanaan. Und dann sagt er ihnen aber etwas Erstaunliches, aber auch Ernüchterndes und auch Wichtiges. Kapitel 29, ich lese Vers 3. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Das ist das Dilemma. Sie waren nicht in der Lage, weder bis zu diesem Tag Dinge zu erkennen, wie sie erkannt werden sollten. Sie waren nicht in der Lage, geistliche oder Gottes Maßstäbe, Gottes Willen wirklich zu sehen. Sie waren nicht in der Lage, es zu hören. Sie waren geistlich tot. Und das ist das ganze Dilemma. Sie waren eigentlich nicht in der Lage, diesem Auftrag gerecht zu werden. Und das Gesetz überführte sie gnadenlos von ihrer Unfähigkeit und Sündhaftigkeit und vor ihrem Versagen. Darum, schon in dem 5. Buch Mose sagt Gott, ich weiß, ihr werdet in das Land hineinkommen, ihr werdet es nicht tun, dann werde ich euch wegschicken zu den Nationen, dann werde ich euch wieder zurückbringen. Also mitten in dem Sagen, jetzt geht hinein, sagt er schon, aber ich weiß, ihr werdet es nicht tun. Warum? Ihr habt etwas nicht. Ihr habt weder Augen, noch habt ihr Ohren. Und dann gucken wir Kapitel 30. Dabei bleibt aber nicht stehen, sondern er gibt ihnen eine Verheißung. Und die ist herrlich. Er spricht von denen, nein, ich lese nicht komplett. 30, 5. Mose 30, Abvers 6. Er erinnert sie daran und sagt, aber ihr werdet Buße tun, ihr werdet zurückkehren. Dann werde ich euch zurückbringen in das Land. Und dann heißt Vers 6, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und dein Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst, dass du lebst. So, dann kommt die Verheißung. Ich sage, ihr habt kein Herz zu hören, noch kein Herz zu sehen, aber der Herr wird etwas tun. Er wird euer Herz beschneiden. Er wird etwas an ihrem Herzen tun und sie eben dazu befähigen zu sehen und zu befähigen zu hören, damit sie am Leben bleiben. Das ist die Verheißung. Und dann schaut man Kapitel 30, Vers 11, folgende. Und ich hoffe, diese Zeilen sind euch bekannt oder kommen euch aus dem Neuen Testament bekannt vor. Vers 11. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und ist dir nicht zu fern. Es ist nicht in dem Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es zu holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren und es uns holen und uns hören lassen, damit wir es tun, sondern ganz nahe ist das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Gott sagt, verheißt ihn, das, was ich euch tun werde, das Neue, was ich euch geben werde. Und das ist eine sehr bildhafte Sprache. Er sagt, ich werde von euch nichts Unmögliches verlangen. Wer von euch kann in den Himmel? Oder andersrum, wir würden sagen, ja, wie können wir sowas Unmögliches tun? Wie können wir uns selbst ein neues Herz geben? Wie können wir diese Dinge, wie kann man es schaffen? Und Gott sagt, ich werde von euch nichts Unmögliches verlangen, so dass ihr hinaufsteigen müsstet in den Himmel und diese Botschaft, wie man es bekommt, runterholen. Oder ihr müsst nicht ans Jenseits des Meeres rüberfahren und diese Botschaft holen, bringen, damit man weiß, wie man das tut. Wie bekommt man ein neues Herz? Wie bekommt man Ohren und Augen des Herzens. Gott sagt, sondern ganz nah ist das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen. Ich werde es dir in dein Herz legen. Und es ist dir nahe. Im Prinzip sagt er, du hast schon über all das hast du schon mal geredet. Du hast schon mal gesungen. Du hast es schon mal zitiert. Du hast schon mal darüber gesprochen. Wann? Als du Mose gelesen hast. Als du die Psalmen gesungen hast. Als du die Propheten zitiert hast. Das Evangelium, es ist nicht so weit weg und das ist nichts Unmögliches. Das Leben nach dem Gesetz, das ist unmöglich. Aber das, was ich für euch habe, das ist weit herrlicher und das ist nichts, was unmöglich ist. So nach dem Gesetz, wer kann so leben? Wer kann diesen Maßstab und diesen Auftrag gerecht werden? Seid heilig, denn ich bin heilig. Es ist unmöglich. Und dann ist die Lösung, und jetzt geht man wieder zurück zum Petrusbrief. Die Lösung ist, dass Gott etwas tun wird. Er wird nicht das Gesetz auflösen. Er wird es nicht relativieren. Er wird nicht sagen, ja, das zählt nicht oder es ist nicht viel wert. Oder das, sondern die Lösung ist der ermöglichte Auftrag. Also er macht es möglich, damit wir so leben. Denn er gibt uns Augen und er gibt uns Ohren des Herzens. Er gibt nämlich uns ein neues Herz und befähigt uns dahin, dass wir so leben können. Und das ist, was Petrus macht. Nachdem er uns diesen Auftrag aufgezeigt hat, seid heilig, das ist unsere Berufung. Und den Maßstab aus dem Gesetz zitiert, kommt er jetzt dahin und sagt, und ich sage euch, warum es aber möglich ist. Warum es für dich und für mich möglich ist, diesen Maßstab zu leben. Und er redet jetzt von drei Dingen. Ich habe die schon immer wieder erwähnt. Ich hoffe, euch sind sie jetzt präsent. Er redet von der Erlösung, er redet von der Reinigung und er redet von der Wiedergeburt. Er sagt, aus diesen drei Gründen ist es möglich, dass du und ich ein heiliges Leben leben können, weil Gott uns dazu berufen hat. Er hat uns befähigt, indem er uns zuerst erlöst hat. Dann hat er uns gereinigt und dann hat er uns wiedergeboren. Und er sagt, er hat uns erlöst, das ist Verse 18 bis 21, das ist der erste Punkt. Er hat uns erlöst mit einer Erlösung, die viel kostbarer ist und die viel wirksamer ist und die viel größer ist als die Erlösung des Volkes Israels. Das, was er, die Erlösung, an der ihr teilhabt, die ist weit wirksamer, weil sie weit kostbar ist als die Erlösung Israels, als Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, sich zu sich gebracht hat, ihnen das Gesetz gegeben hat und gesagt hat, jetzt lebt danach. Sie wurden da auch erlöst, auch erkauft aus der Sklaverei, aber diese Erlösung, die sie da erlebt haben, sie hat sie nur nach ihrem Fleisch gerettet. Ihre Leiber waren von A nach B gebracht worden. Aber sie waren immer noch nicht in der Lage, für ihn zu leben. Und Petrus sagt, aber wir haben eine weit größere, eine weit herrliche, weit kostbare Erlösung, die uns in einen anderen Stand bringt. Wir haben nämlich eine ewige Erlösung, nicht eine zeitliche, nicht eine begrenzte, nicht eine örtliche und nicht eine irdische, sondern eine himmlische, eine ewige Erlösung. Und darum sind wir in der Lage, ein heiliges Leben zu führen. Nicht in uns selbst, sondern weil uns Gott zu diesem Lebenswandel erlöst hat. Er hat uns dahin gebracht, dass wir es tun können. Das sind die Verse 18 bis 21. Wir werden gleich noch einmal einen kurzen Blick drauf werfen. Der zweite Grund, warum wir in der Lage sind, ein heiliges Leben zu leben und zu führen, ist, weil die Reinigung, die wir jetzt erlebt haben, viel tiefer geht als die Reinigung, die das Volk Israel erlebt hat, unter dem Gesetz, unter dem ersten Bund. Das, was wir haben, das, was wir bekommen haben, ist weit besser, sagt er. Der Auftrag des heiligen Wandels ist nicht im Gesetz, in dem alten Bund, in dem ersten Bund verhaftet oder begründet, sondern für uns ist das in dem neuen Bund. Und er sagt, und dieser neue Bund ist weit besser und hat bessere Verheißungen. Und darum sagt er, wir haben eine bessere Reinigung, eine tiefergehende Reinigung. Wir können sogar sagen, keine oberflächliche Reinigung. Denn unsere Reinigung ist nicht nur am Fleisch. Denn diese Reinigung bekam das Volk Israel. Die wurden am Fleisch gereinigt. Unsere Reinigung geht weit tiefer. Nämlich unsere Reinigung ist der Seele. Und darum sind wir auch durch diese Reinigung befähigt, ein heiliges Leben zu leben. Weil wir nicht nur äußerlich gereinigt worden sind, sondern auch innerlich gereinigt worden sind. Das ist der zweite Punkt, das ist Vers 22. Und der dritte Punkt, er sagt, warum ist es weit besser? Weil wir eine Wiedergeburt erlebt haben. Weil wir eine neue Schöpfung geworden sind und weil wir aus etwas gezeugt worden sind, das nicht irdisch ist und nicht fleischlich ist, sondern himmlisch und geistlich und ewig ist. Wir gehören zu einer Schöpfung, die nicht von dieser Welt ist. Und darum ist es keine fleischliche Schöpfung, die in ihrer Vergänglichkeit und Unfähigkeit und Schwachheit unterworfen ist, sondern wir gehören zu einer neuen Schöpfung. Wir sind durch einen, nicht einen irdischen Samen gezeugt worden, der irdische Dinge hervorbringt, wir sind durch einen himmlischen Samen. Wir sind nicht durch einen vergänglichen Samen gezeugt worden, der somit auch nur Vergängliches hervorbringen kann. Etwas anderes kann es nicht hervorbringen, sondern wir sind durch einen unvergänglichen Samen gezeugt worden und dementsprechend das, was wir dann geworden sind, ist weit besser als das, was das Volk Israel hatte. So, Petrus gibt uns drei Gründe, warum, darf ich so sagen, warum es machbar ist, einen heiligen Wandel zu führen. Weil wir unter einem neuen Bund stehen, mit besseren Verheißungen, mit herrlichen. Wir wurden in eine Stellung hineinversetzt, wo dieser Auftrag, seid heilig, nichts Unmögliches. Es ist nicht so weit weg, dass wir sagen können, wer kann in den Himmel hinaufsteigen und etwas Unmögliches tun? Wer kann in den Tiefen hinabsteigen und etwas Unmögliches tun? Sondern wir haben etwas, was möglich ist. Und das ist etwas, was Petrus sagt. Schaut mal Kapitel 1, Vers 18. Denn ihr wisst, das ist etwas, was wir wissen müssen. Und mindestens diese drei Dinge müssen uns klar sein, was wir wissen müssen. Was wir in dem neuen Bund in Christus Jesus haben. Bevor wir in den einzelnen Punkten nochmal uns so einen Überblick verschaffen, geht mir mit nochmal kurz in Römer Kapitel 10. Römerbrief Kapitel 10. Paulus zitiert übrigens diese Verse in seiner Entfaltung des Evangeliums. Römer 10, ab Vers 1. Paulus schreibt, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, das sind für die Juden, für das Israel nach dem Fleisch. Für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Das ist sein tiefstes Anliegen. Auch sie sollen Rettung erleben. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Dass sie wirklich für Gott eifern und alles tun und sich bemühen, um ein heiliges Leben zu leben, ein heiliges Priestertum zu sein, sagt Paulus, das möchte ich ihnen nicht absprechen. Aber das Problem ist, ihnen fehlt das Wissen. Ihnen fehlt die Erkenntnis, auf welchem Weg sie das tun können. Und dann sagt er Vers 3, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Wichtig, wir werden gleich in Petrus davon, von den überlieferten, den Väter überlieferten Wandel sprechen. Das ist das hier. Da sie nicht erkannten, auf welchem Weg Gott einen Menschen gerecht spricht und ihm auch ermöglicht und auf welchem Weg man gerecht vor ihm ist und ein gerechtes Leben führen kann, weil sie das nicht erkannten, haben sie sich dementsprechend auch nicht unterworfen und haben einen eigenen Weg der Gerechtigkeit gesucht und sind bitterlich daran gescheitert. Und Paulus sagt, ihnen fehlt diese Erkenntnis. Und dann beschreibt er, schaut mal, ab Vers 4, er beschreibt diese Erkenntnis, was die ist. Denn, und das ist beruft sich auf das, was er gerade gesagt hat, so ein Beleg, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zu Gerechtigkeit. Denn Mose schreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt, Also sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen. Übrigens, das ist, wie Paulus 5. Mose auslegt und das ist höchst spannend. Also hier legt Paulus das aus, was ich gerade gelesen habe und sagt, das ist es, was er sagt. Paulus sagt, wenn das steht, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, dann meint es die Schrift, wer wird hochgehen und Christus herabholen, dass er uns diese gute Botschaft bringt, dass wir sie hören, was wir tun sollen. Wer kann das tun? Herrlich, gell? Wer kann das tun? Wer kann Christus herabholen? Wer von euch kann in den Himmel sagen, Jesus, komm und sag mir, wie werde ich gerecht? Niemand kann es. Vers 7. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus aus den Toten heraufzuführen. Das heißt, was Mose da in 5. Mose Kapitel 30 spricht, Mose sagt, wer von euch kann in den Himmel und Christus holen und wer von euch kann Christus aus den Toten auferwecken? Und das ist eine Umschreibung, niemand. Es ist absolut unmöglich. Das heißt, es ist eine Umschreibung des Unmöglichen. Vers 8. Sondern was sagt sie? Das heißt, die Gerechtigkeit aus Glauben ist nichts, was Unmögliches ist. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das heißt, es ist etwas, was dir so nah ist. Es ist nichts Unmögliches. Es ist etwas, was du schon gehört hast. Darüber hast du schon mal geredet. Das hast du mal gelesen. Von Kind auf wahrscheinlich rezitiert und vorgelesen bekommen und aufgesagt und auswendig gelernt. Du hast über all diese Dinge schon mal gesprochen. Es ist nicht so weit weg, als dass du das nicht kennst. Eigentlich bekannt, nämlich verkündigt durch die Propheten. Und dann sagt er, was ist das? Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Herrlich, oder? Sag, so einfach ist es. Es ist nichts Unmögliches, es ist nichts Kompliziertes, es ist nichts, was du nicht leisten kannst, sondern wenn du glaubst an seinen Menschwerdung, sein Sterben, sein Leiden, Auferstehung wirst du gerettet werden. Das ist der neue Bund. Das ist der neue Bund. Und was den neuen Bund beinhaltet, wir gehen zurück zu Petrusbrief, also diese drei Dinge. Gott schafft etwas Mögliches, nicht Unmögliches. Er verlangt uns nichts, was wir nicht tun können. Sondern er hat jede Grundlage dafür geschaffen, dass du und ich einen heiligen Wandel leben können. Er hat uns eine ewige Erlösung gegeben, er hat uns die Seelen gereinigt und er hat uns ein ewiges Leben gegeben. Diese drei Dinge sind die Grundlagen dafür, dass du und ich einen heiligen Wandel führen können. Lass uns in den einzelnen Punkten diese nochmal kurz anschauen, was das im Einzelnen bedeutet. Vers 18 bis 21, ich lese. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitel, von den Vätern überliefernden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbar worden, um euertwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt. Und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Das ist der erste Punkt. Eine ewige, eine kostbare, eine wirksame Erlösung, die weit besser ist als die irdische Erlösung des Volkes oder die fleischliche Erlösung des Volkes Israels. Also, ich könnte meinen Gedanken folgen. So, das, was unsere Erlösung ist, weit überlegen dem, was das Volk Israel für eine Lösung bekam. Darum waren sie nicht in der Lage, das zu tun, aber wir schon. Das ist, das ist, was der Hebräerbriefschreiber schreibt, dass wir einen besseren, er spricht von einem besseren Bund, von besseren Bedingungen, von besseren Beschlüssen, von besserer Wirkung. Er spricht vom neuen Bund, dass er in allem überlegen und einfach besser ist. Warum? Weil Gott uns in Christus eben dazu befähigt hat. So, warum ist diese Erlösung besser? Warum ist die Erlösung in Jesus Christus besser als die vom Volk Israel, vom irdischen Volk Israel nach dem Fleisch? Erstens, ich glaube, weil sie nicht mit irdischen Mitteln erwirkt worden ist. Darum ist sie besser. So, wir wurden erlöst und das heißt nicht mit vergänglichen Dingen. Das heißt, und diese Erlösung, die eben nicht mit vergänglichen Dingen, somit ist unsere Erlösung auch nicht vergänglich. Wenn wir mit vergänglichen Dingen erlöst worden wären, dann wäre unsere Erlösung auch begrenzt und auch vergänglich. Das heißt, die Erlösung, die Rettung wäre nur begrenzt, weil sie nur mit begrenzten Mitteln erwirkt worden wäre. Zwei Dinge nennt Petrus hier, Gold und Silber und Blut, beziehungsweise, also er nennt direkt Gold und Silber Und da sagt, wir sind nicht erlöst mit Gold und Silber, sondern mit dem kostbaren Blut. Indirekt sind wir erlöst nicht mit dem Blut von Stieren und Kälbern, nicht mit Gold und Silber, sondern mit was viel Kostbarem. So, ich habe mich nicht mehr erinnert, ob ich in der letzten Mittwoch mit euch 2. Mose 30 gelesen habe, als Gott die Priester sich auch erlöst hat. Habe ich mit euch den Text gelesen? Dann ist gut, dann lese ich es mit euch. Schlagt mit mir 2. Mose 30. 2. Mose 30. Schnell, dass ich. 2. Mose 30 ab Vers 11. Und der Herr redet zu Mose und sprach: Wenn du die Gesamtzahl der Söhne Israel aufnimmst, nach ihren Gemusterten, dann sollen sie bei ihrer Musterung an jede dem Herrn ein Lösegeld für sein Leben geben, damit bei ihrer Musterung keine Plage über sie kommt. Ist interessant, gell? Sie mussten gemustert werden, das heißt, jeder musste sich für den Dienst, für den Herrn aufstellen lassen. Er musste sich mustern. Er muss bereit sein, für den Kampf zu kämpfen und sich für das Volk und für die Stiftshütte in diesen Kampf hineinzustellen. Und um diesen Kampf kämpfen zu müssen, mussten sie gemustert werden, aufgeschrieben werden nach der Zahl. Und damit aber keine Plage über sie bei der Musterung kommt, müssen sie ausgelöst werden, müssen sie ausgezahlt werden. Ich will nicht zu arg oder zu tief da hineingehen. Warum keine Plage? Allein, ihr wisst, was passiert, als David gezählt hat? Ich glaube, darüber habe ich kurz gesprochen, gell? Dass Mustern immer mit der Gefahr des Hochmuts einhergeht. Also wenn man dann merkt, okay, wir sind gar nicht so wenige, dann können wir es schaffen. Wenn man seine Kraft sozusagen mustert und sich selbst mal prüft und sagt, hey, guck mal, ich bin doch in der Lage, dann ist die Gefahr des Hochmuts und somit des Falls und dann aber auch des Widerstandes Gottes gegen uns. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Und Gott weiß, das passiert, wenn man mustert, wenn man zählt, wenn man eine Armee aufstellt, das Volk wird sich überheben. Und somit werden sie sich verunreinigen. Sie werden mir nicht dienen können. Und Gott sagt, damit ihr mir dienen könnt, müsst was ihr ausgezahlt werden, ausgelöst werden. Muss ein Lösegeld gezahlt werden. Petrus sagt, wir sind nicht ausgelöst mit Gold und Silber, damit wir Gott dienen können, damit wir befähigt sind, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Damit das, was wir haben, ist nicht nur Silber und Gold, damit wir nach unserer Musterung nicht, damit keine Plage über uns kommt und über unser Fehlverhalten und über unser Hochmut, über unsere Sünden, sondern wir bekommen eine weit kostbare Sühnung, damit wir Gott dienen können. Das ist das erste Bild von Silber und Gold. Dagegen finden wir ja, und ich denke, das kennen wir alle, dass ein paar Kapitel zurück, Kapitel 12, ich lese euch nur die ein, zwei Sätze. Kapitel 2. Mose, Kapitel 12. Ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose und zu Aaron und im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch als der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste Monat von den Monaten des Jahres. Das haben wir gelesen. Redet zu den ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am 10. des Monats, dann nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme es mit seinen Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß des, was jeder ist, soll er ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll für euch sein. So. Die Erlösung, die Rettung des ganzen Volkes aus Israel bedarf es ein fehlerlosen Lammes, dessen Blut. Ein Dienst als Priestertum und heiliges Volk für Gott braucht es der Erlösung und Auslösung durch Gold und Silber. Damit die überhaupt Gott dienen können, musste Gott durch diese Dinge bildhaft sie auslösen. Und Petrus spricht darüber und sagt, unsere Erlösung ist weit kostbarer, weit besser als das. Nicht mit Silber und Gold, wie damals bei der Musterung, nicht durch das Blut eines buchstäblichen Tieres, eines Lammes wurden wir erlöst, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Geht mit mir jetzt in Hebräerbrief, Hebräerbrief Kapitel 9. Das ist das Kapitel, wenn es darum geht, um das Blut Jesu Christi, um Bedeutung des Blutes Jesu Christi und warum es so kostbar ist, warum es so wertvoll ist, warum es so genügsam ist. Hebräer Kapitel 9, Abvers 11. Da heißt es, Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Das ist ich liebe diese Verse, diese zwei. Allein das, was er da sagt, ist so gewaltig. Er sagt, Christus ist ein anderer Hohepriester. Er hat nicht nach der Ordnung Levis, das ist eine andere Priesterart, nämlich nach der Ordnung Melchisedeks. Und er dient nicht einem irdischen Tempel, einem irdischen Zelt, das mit Händen man macht. Also nichts von dieser Schöpfung, nichts von dieser Erde ist es, sondern sein Dienst ist aber ein größer und vollkommeneres Zelt. Das ist weit größer und weit vollkommener. Allein das, dass es größer ist, schon herrlich. Das ist noch vollkommener. Und er sagt, das ist der Dienst Christi, des Hohepriesters. Und das heißt, das ist nicht mit Händen gemacht. Das heißt, dieser Tempel, den Jesus baut, nicht baut, den Jesus heiligt, in dem der hineingeht und dieses Opfer da bringt, das ist nicht von dieser Schöpfung. Das ist, wenn der Ausdruck nicht mit Händen gemacht ist. Und dann sagt er, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Darum geht's. Diese Erlösung ist so kostbar und so wirksam und so weit besser. Wisst ihr warum? Weil das eine ewige Erlösung ist. Die ist wirksam. Einmal reicht diese, nicht jedes Jahr aufs Neue und immer wieder und permanent, sondern die Kostbarkeit liegt in dieser Genügsamkeit und dieser Wirksamkeit. Es reicht, das einmalige Opfer hat gereicht, um dich auszulösen. Und zwar für wann?
Für ewig.
Für immer. Ist das gut? Gibt es uns eine Gewissheit? Die Frage ist, ob wir dieses Wort glauben oder nicht, oder? Und ich hoffe nicht, dass wir so tun, wie Hebräer im Kapitel 4 sagt, und ihr Glaube verband sich nicht mit diesem Wort. Auch ihnen wurde eine gute Botschaft verkündigt, aber der Glaube verband sich nicht damit. Sie nahmen dieses Wort nicht an. Wichtig für uns für den Petrusbrief, weil wir da wieder darüber reden, dass wir unsere Seelen gereinigt haben im Gehorsam gegen die Wahrheit. Wenn wir diese Wahrheit glauben, wisst ihr, was passiert? Dann passiert was mit unserer Seele. Dann hat das eine Wirksamkeit, auch auf unsere Seele. Wir müssen im Glauben diese herrliche Wahrheit annehmen. Die Genügsamkeit des Erlösungswerkes Jesu, die Genügsamkeit seines Blutes, das hat gereicht. Für welche Sünden? Alle. Der Vergangenheit, der gegenwärtigen und der zukünftigen. Ein für alle Mal. Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, das ist die rote Kuh, auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. So, wenn ein irdisches Opfer und eine irdische Erlösung eine zeitliche, eine unvollkommenere Erlösung von einem Tier und von Materialien wie Gold und Silber, das eh vergehen wird, wenn das schon das Fleisch des Menschen geheiligt und gereinigt hat, wenn das schon eine Heiligung des Fleisches, des Körpers sozusagen bewirkte, wie viel mehr wird das Blut des ewigen Christus dich komplett reinigen? Worauf ich hinaus möchte und einfach auch betonen möchte, ist, diese Kostbarkeit liegt im Wert dieses Blutes, in der Genügsamkeit. Es ist weit besser, es ist weit besser. Warum? Weil es nicht irdisch ist. Unsere Erlösung ist nicht mit irdischen Dingen vollbracht worden. Es ist nicht mit irdischen Dingen. Es ist mit himmlischen Dingen vollbracht worden. Das ist so gut. Und es ist weit besser. Warum? Weil es eine ewige Erlösung, weil dadurch eine ewige Erlösung vollbracht worden ist. Geht mal mit mir wieder zurück zum Petrusbrief. Hebräer 9 vielleicht noch als Lesezeichen noch mal kurz da lassen. Wir werden vielleicht noch mal ganz kurz noch mal hineinschauen. Schaut mal. Er schreibt, also, wir wurden nicht mit vergänglichen Dingen erlöst, mit Silber oder Gold, sondern von den Vätern überlieferten Wandel, dazu gleich noch kurz sowas noch, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euretwillen. So, diese Erlösung ist, wisst ihr, warum sie weit kostbarer und warum sie weit besser ist? Weil das eine ewige Erlösung ist. Die ist nicht nur irdisch und nicht mit irdischen Mitteln, sondern sie ist kostbar, weil sie von der Ewigkeit her geplant und gefasst worden ist. Das heißt, die Erlösung ist keine irdische, zeitliche Erlösung, die das Volk nur zeitlich rettet, sondern sie ist eine ewige Erlösung, weil sie schon vor Grundlegung der Welt von Gott beschlossen worden war. Gott hat vor Grundlegung der Welt gesagt, dass er uns retten möchte in Christus Jesus. Das ist das Kostbare und das ist die Garantie in deiner und meiner Gewissheit. Er hat diesen Vorsatz gefasst im Voraus. Petrus sagt, im Voraus. Und dann nochmal, um das nochmal klarer zu machen, vor Grundlegung der Welt. Das reicht nicht nur von Gründen, im Voraus, wann voraus? Ja, so paar Jahre vorher, so 3 Jahre vorher, bevor wir uns entschieden haben, hat Gott auch gesagt, okay, Willi auch. Wann hat er diesen Entschluss, uns zu erlösen, getroffen? Petrus sagt genau das Gleiche, vor Grundlegung der Welt. Was bedeutet das? Da gab es noch nicht mal die Welt und wenn es die Welt nicht gab, wen gab es auch nicht? Dich und mich, da gab es nichts. Ich behaupte, in Herrlichkeit, in Ewigkeit werde ich sehen, ob ich recht habe, da gab es die Engel noch nicht einmal. Da gab es noch nicht mal die Engelswelt, als Gott diesen Ratschluss gefasst hatte. Denn nämlich mit der Schaffung der unsichtbaren und untersichtbaren Welt hat er seinen Plan, nämlich sich eine Menschheit zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit zu schaffen, darin hat er diesen Plan gefasst und mit der Schaffung der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt hat er das ausgeführt. So, den Ratschluss hat er nicht mal mit den Engeln. Engeln, wie sieht's aus? Machen wir Menschen oder nicht? Nee. Übrigens, er hat sich aber beraten, gell? Mit dem Sohn. Und mit dem Geist. Kennt ihr die Stelle, wo das steht? Sehr gut. Das heißt, erst Mose, lasst uns Menschen machen. Und dann Gott schuf, sehr gut. Und gibt es eine Stelle noch im Titusbrief? Geht mal mit kurz in den Titusbrief. Titus Kapitel 1, das ist ein Briefkopf eigentlich, aber das ist ein Hammersbriefkopf. Was der da alles reingepackt hat in Titus Brief, in den ersten Zeilen, gut, der hat auch nicht viel Platz gehabt, der musste viel schreiben in wenig Zeilen. Schaut mal, was Paulus schreibt. Kapitel 1, Vers 1, Titus. Paulus, Knecht Gottes, Apostel Christi Jesu, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gott Seligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten, das ist eine andere Umschreibung, vor Grundlegung der Welt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er durch sein Wort offenbart durch die Predigt. Im Prinzip das Gleiche, was der Petrus auch lehrt. Das ist so tief und so verschachtelt, dass man da einmal hingucken muss und Stückchen für Stückchen das verdauen muss, was Paulus in seinem Briefkopf schreibt. Er hat ungefähr alles hineingepackt, was man über das Evangelium wissen sollte. Er sagt, ich rede, ich bin ein Apostel für die Auserwählten Gottes. Und wer sind sie? Er redet von denen, die Gottseligkeit gemäß ist. Es ist die Rede von der Rettung. Gottseligkeit, Gott, es geht um die Rettung Gottes. Und dann spricht er von dieser Rettung und dann sagt er, gemäß der Hoffnung des ewigen Lebens. Was ist diese Rettung? Um welche Rettung geht es? Um die Rettung, um das ewige Leben. Und dann, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott hat diese Rettung, diese Erlösung in Christus Jesus vor ewigen Zeiten verheißen. Und er lügt nicht. Das heißt, er, wenn er es verheißen hat vor ewigen Zeiten, dann steht er dazu und dann führt er es auch aus. Die Frage ist, wem hat es vor ewigen Zeiten verheißen? Dir und mir? Engel? Es gibt nur einen, der es verheißen hat. Seinem Sohn. Und Gott lügt nicht. Wenn der Vater sagt, Sohn, du kriegst ein Leib, du kriegst eine Gemeinde, du kriegst einen Tempel, du kriegst ein Haus, du kriegst eine Braut. Und wenn er ihm eine Braut versprochen hat, Gott lügt nicht. Er gibt ihm eine Braut. Wie? Durch die Erlösung. Und er sagt, Sohn, willst du eine Braut? Willst du eine Braut? Oh, sehr gerne. Es ist nicht gut, dass ich allein bin, wie Adam es gesagt hat. Und Gott sagt, okay, wir machen, aber weißt du was? Es wird dich was kosten. Bist du bereit, einen Preis zu zahlen? So wie Adam entschlafen musste, damit die Eva kommen konnte. Wirst du sterben? Bist du bereit, für deine Braut zu sterben? Wie sehr liebst du sie? Und er sagt, ich bin bereit. Das ist der Ratschluss, den Gott gefasst hat. Wir wollen eine Braut für dich. Ja, wollen wir, machen wir. Aber das wird uns dein Leben kosten. Machen wir. Und diesen Ratschluss hat er vor Grundlegung der Welt geplant. Und Gott lügt nicht. Und ich will an dieser Stelle nochmal mich wiederholen, und zwar gerne. Da wird Gott nicht mittendrin sagen, oh Sohn, das kriegen wir irgendwie nicht hin. Irgendwie, da will ich so bockig. Mit dem haben wir ein Problem. So, da die Braut wird, da wird ein Fuß fehlen oder ein Zeh. Was sagt die Schrift? Um die Frau, die Braut sich darzustellen ohne Zeh, ohne Bein, ohne Auge, ohne Zahn. Nach dem Hohelied, ihr fehlt kein Zwillingszahn. Ja, da ist alles da. Ohne Flecken, ohne Runzel, ohne Tadel, geschmückt wie eine herrlich schöne Braut. Das ist die Verheißung. Du kriegst eine schöne Braut. Und der Herr vermag das, der Herr vermag das. Das, die Kostbarkeit der Erlösung, warum sie so kostbar ist, weil sie vor Grundlegung der Welt im Voraus geplant, aufgeschrieben, festgemacht worden ist. Darum ist sie so kostbar, weil sie ewig ist. Sie ist keine Notlösung. Sie ist kein verzweifelter Versuch, um die Menschheit doch zu retten. Sie ist kein Plan B und in der Hoffnung, hoffentlich kriegen wir noch ein paar gerettet von diesen Trottels. Sondern sie ist ein Plan A, bevor die Trottels kamen, hat Gott gesagt, das kriegen wir hin. Darum ist sie so kostbar, darum ist sie so wirksam und so herrlich. Darum ist sie besser als die irdische Erlösung. Ich möchte euch noch einen Grund geben, warum sie so viel schöner ist. Ich könnte euch einige Stellen, wir haben im Zusammenhang das Thema der Erwählung über diese Stellen gesprochen, Epheserbrief, gell? Kapitel 1, Vers 4, wo es heißt, dass Gott uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und rein sind. Tadellos und sind vor ihm. So, das 2. Timotheus, Kapitel 1, Abvers 9, das sind Stellen, die uns all diese Dinge sehr klar vor Augen führen und uns daran erinnern, dass diese Erlösung eine ewige Erlösung ist. Und ich glaube, eben das macht die Kostbarkeit einfach so herrlich aus. Aber das Herrliche und so kostbar ist an dieser Erlösung, ich möchte euch noch einen Aspekt zeigen, zurück zum Petrusbrief. Also nicht nur, dass Gott im Voraus sie geplant hat vor Grundlegung der Welt, sondern aber am Ende der Zeit offenbart worden, um euertwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat. Diese Erlösung, die ist so kostbar, weil sie auf eine herrliche Art und Weise bestätigt worden ist, dass das so ist, dass es der Weg Gottes ist. Er hat sie am Ende der Zeit, interessante Formulierung, offenbart für uns, damit wir durch ihn an Gott glauben. Durch ihn an Gott glauben. Wir können an Gott nicht glauben, also nur durch Christus. Man kann an Gott nicht glauben, also nur durch Christus. Alles andere ist kein Gottesglaube. Aber der Punkt ist, dass er uns am Ende der Zeit es bestätigt hat. Er hat uns offenbart, er hat es uns bewiesen. Er hat uns diese Erlösung bestätigt und verkündigt und offenbart durch Propheten, durch Apostel und Propheten. Und die herrlichste Bestätigung, dass es wahr ist, ist welche? Durch Totenauferweckung. Das ist die Bestätigung, wo Gott sagt, das ist der Weg, auf dem ich euch... Andersrum, woher wissen wir, dass Gott dieses Opfer angenommen hat? Das ist kostbar und für Gott reicht. Woher wissen wir das? In der Totenauferstehung. Gott hat dieses Opfer angenommen. Jesus ist auferstanden, weil er keine Sünden hatte. Das ist der eine Aspekt. Aber er ist auch auferstanden, weil Gott gesagt hat, das Opfer reicht. Es genügt. Wenn du wissen willst, ob das, was Jesus getan hat, für deine Sünden reicht, ob du wissen willst, dass Gott sagt, es reicht, Willi, es ist alles wirklich bezahlt worden, dann schau dir das Zeugnis dann feier das Fest, das bald kommt, nämlich die Auferstehung Jesu. Dann begehe ganz bewusst dieses Fest und als Erinnerung an die Annahme des stellvertretenden Opfers, an die Aufnahme des Opfers und dass Gott sagt, es ist vollbracht, es ist genug, es reicht. Es braucht kein Blut fließen, es braucht kein Gold und Silber mehr gezahlt werden, keine Lämmer müssen geschlachtet werden, keine rote Kühe, keine Ziegenböcke. Das muss man nicht mehr machen. Es genügt. Das hat gereicht. Das ist was Herrliches in der Auferstehung. Es bestätigt die Genügsamkeit dieses kostbaren Opfers. Interessant ist doch die Formulierung am Ende der Zeit, gell? Ich will da jetzt nicht zu tief darauf hineingehen, dann wären wir schon wieder bei der Eschatologie. Das heißt, in der Endzeitlehre sind wir wieder in Offenbarung, in all den Versen. Aber nur ein kurzes, einfach, dass wir vor Augen haben. Schaut mal, wann wurde die Erlösung Jesu offenbart? Am Ende der Zeiten. Das heißt, in welcher Zeit leben wir? Ende der Zeiten. Wann haben Ende der Zeit angefangen? Wann haben, oder andere beschreiben, in den letzten Tagen? Johannes sagt sogar, in der letzten Stunde sind wir schon. In dem Erlösungswerk Jesu Christi. Die Ende der Zeit, das heißt, ich will es so sagen, der letzte Zeitabschnitt, den Gott noch für die Welt bestimmt hat, beginnt mit dem Kommen, mit dem Sterben, mit der Auferstehung Jesu Christi, beginnt die letzte Zeitspanne der sichtbaren, der irdischen Menschheit und der Welt. Hebräer Kapitel 1. Auch herrliche Einleitung. Ab Vers 1, ja? Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. So, das war die Zeit, wie Gott in den vorigen Zeitalter sozusagen, oder die Zeitspannen, wie Gott vielfältig immer wieder geredet hat, und zwar in den Propheten. Nicht nur durch, sondern auch in den Propheten. Aber hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im im Sohn. Das heißt, mit dem Kommen Jesu und mit dem Verkündigen dieser guten Botschaft beginnt die Zeitspanne der letzten Tage. Damit ist nicht gesagt, wie viel es Tage sind. Ja, so lange ist das Ende der Zeit und es sind schon über 2000 Jahre oder wie. Das ist aber ein langes Ende. Das ist nicht der Punkt. Hier ist nicht die Rede von einem Zeitabschnitt von wie lange. Hier geht es darum, dass es die letzte Zeitperiode ist. Selbst wenn sie 4000 oder nochmal 7, wir wissen es nicht, keine Angst. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lang, aber ich denke nicht mehr lang. Der Punkt ist, hier geht es nicht um eine Angabe vom Zeitabschnitt, sondern hier geht es darum, um die letzte Periode in der Auswirkung des Heilsplan Gottes. Das heißt, da beginnt der Zeitplan oder ab da beginnt die letzte Periode des Erlösungswerks der Menschheit. Das Kommen, die Erlösung, die Verkündigung, die Offenbarung der wahren Gerechtigkeit, der wahren Erlösung, der wahren Vergebung. In der Zeit, in der wir, du und ich, eben Buße tun können. Der Zeit, wo die Menschen ein neues Herz bekommen. Vorher war der Zeitabschnitt, da hatten sie kein neues Herz. Da konnten sie nicht sehen, da konnten sie nicht hören. Ab diesem Moment beginnt es, man sieht und man hört. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 16. Petrus erklärt das Phänomen des kommenden Heiligen Geistes. Eine große Verunsicherung über das, was da geschieht. Und Petrus erklärt es mit dem Alten Testament, mit den Verheißungen von den Propheten Joel und dann Psalmen und da geht eine tiefe Auslegung des Alten Testaments. Und dann sagt er Vers 16, sondern dies ist, was auch durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde, auf alles Fleisch. Und dann geht's, da wird erklärt, was das bewirkt, auf wen. Und jeder, der Buße tut, wird gerettet werden und so weiter. Aber was markiert die letzten Tage? Wiederum, die Himmelfahrt Jesu, sitzen zu Rechten Gottes, die Herrschaft angetreten, den Geist ausgegossen, was später sagt, das ist, was ihr seht und hört. Jesus ist zu Rechten Gottes, hat sich hingesetzt, hat den Geist ausgegossen, das ist, was ihr seht und hört. Und Joel hat schon gesagt, dann, wisst ihr, dann beginnt die letzten Tage. Nur zu Präzision, was ist dann der letzte Tag? Gibt in der Bibel auch die Formulierung, der letzte Tag. Wenn er wiederkommt. Das ist der Tag, wenn er wiederkommt. Wo der Himmel mit Geräusch vergehen wird und die Elemente in Brand nach Petrus. Und das ist der letzte Tag. Wir leben in den letzten Tagen. Jesus kommt am letzten Tag von diesen letzten Tagen. Eine Sache noch, zurück zu Petrus und wir schließen diesen einen Punkt ab. Unsere ewige, kostbare und wirksame Erlösung. Schaut mal, was diese Erlösung und dieses Wissen dieser Erlösung bewirkt. Schaut mal. Also, sie ist kostbar, weil sie nicht irdisch, sondern himmlisch ist. Sie ist kostbar, weil sie ihren Ursprung im Voraus vor Grundlegung der Welt hat. Sie ist kostbar und sie ist deswegen, weil sie bestätigt ist von Gott, dem Vater, hat sie bestätigt durch Totenauferstehung. Und sie ist deswegen so kostbar und so herrlich für dich und für mich, weil du dadurch ein Glauben und eine Hoffnung auf Gott hast. Ich lese es euch. Die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, das heißt zu Rechten Gottes gesetzt hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Nicht auf uns gerichtet ist, auf Gott gerichtet ist. Der ganze Abschnitt malt in kompaktester Weise bei Petrus genauso die Kostbarkeit der Erlösung vor Augen und damit macht er deutlich und sagt, wisst ihr, warum ist sie so kostbar? Weil all das, was das sagt, dein Glaube und deine Hoffnung, brauchst du nicht auf dich setzen, auf ihn. auf ihn. Denn Glaube und Hoffnung ruht auf Gott, weil diese Erlösung absolut genügsam, absolut wirksam ist. Die befähigt dich zu einem heiligen Wandel. Warum? Das ist der letzte Punkt für heute. Weil sie uns von einem eitlen und den Väter überlieferten Wandel befreit, erlöst, uns hinausnimmt. Er sagt, Vers 18 noch einmal, dass wir nicht durch das Silber und das Gold erlöst worden sind, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Eitel, wie würdet ihr es übersetzen? Was ist eitel? Nutzlos? Nochmal, ja. Hochmütig? Selbstgefällig? Eingebildet? Gut, gute Übersetzungen. Wir können auch sogar sagen, vergeblichen. Das ist echt ein, bitte? Nichtsbringend. Wenn wir dieses Wort nachgehen, was glaubt ihr, in welchem Teil der Bibel kommt das sehr oft vor? Prediger. Das ist wohl was damit nichtig und alles Trachten ist eitel. So, das ist dieses sich auf Dinge verlassen, Dinge dieser Welt, eigene Kraft, eigene Fähigkeit, eigenes Glück, all diese Dinge, was mir bringt, wie ich glücklich werde, das ist alles eitel. Dieses Tracht ist einfach eitel. Und in dem Sinne eigentlich nutzlos, vergeben, nicht wirksam. Es hat keine Wirkung in sich selbst. Die Erlösung aber, die wir haben, die ist wirksam in uns. Warum? Sie befreit uns von einem Lebensstil, aus einer Unwissenheit heraus. Es holt uns in ein Wissen hinein, was wir haben und was wir sind. Wir sind Befreite von einem Lebensstil, der nutzlos ist. Wir sind befreit von einem Lebensstil, der vergeblich ist, der dir nichts bringen wird. Und welcher Lebenswandel ist es denn? Das ist der Lebenswandel der Selbstgerechtigkeit. Das ist der Lebenswandel der Selbsterlösung. Ich finde es herrlich, dass die Erlösung Jesu Christi in gewisser Weise uns von den Traditionen unserer Väter befreit. Ich bin kein Feind von Traditionen, aber von eitlen Traditionen. Nutzlosen Traditionen. Traditionen, die uns in gewisser Weise versklaven und uns lehren, wie wir gerecht werden. Was bedeutet heiliges Leben? Heiliger Wandel. Was dürfen wir tun? Was dürfen wir denn tun? Und was haben die Väter überliefert? Gesetz. Ich finde es so herrlich, wie Petrus das macht. Er führt uns und zeigt, schaut mal, im Gesetz steht, wir sollen heiligen Wandel führen. Und dann führt er uns hin, was das bedeutet, und sagt, wisst ihr was? Wir sind erlöst. Wir haben eine kostbare Erlösung. Kostbarer als das unter dem ersten Bund. Wir sind befähigt zu einem Leben im Heiligtum. Er führt uns nicht auf die Tradition der alten Väter, Jesus, was muss ich tun, um gerecht zu werden? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? So, ja, was sagen die? Was sagt der Rabbiner? Was sagt der? Was lehrt der? Was lehrt die Mishnah? Was lehren die Traditionen? Was lehrt die Väter? Darf ich das tun? Darf ich das nicht tun? Was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Was darf ich trinken? Was darf ich nicht trinken? Was darf ich anziehen? Was darf ich nicht anziehen? Wen darf ich heiraten? Wen darf ich nicht heiraten? Wo darf ich arbeiten? Wie darf ich? Und all diese Dinge. Was muss ich tun? Das ist nicht der Weg. Wir sind erlöst worden von diesem Weg. Ist das nicht herrlich? Wir sind erlöst durch das kostbare Blut von diesem Weg, von diesem eitlen, nutzlosen, väterlichen Weg. Oder nicht väterlichen Weg. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Gell? Wenn der Vater den Weg der Erlösung lehrt, dann bitte behaltet das. Wir sind nicht vom Evangelium erlöst. Wir sind durchs Evangelium erlöst. Erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Wir können das von dem Wandel, der euch beigebracht worden ist, nämlich von euren Vätern. Der euch eingetrichtert worden ist von euren Vätern. Wir wurden herausgerettet und erlöst von der Lehre, wie wir gerecht werden. Und wir haben nach Römer 10 gelesen, was das für ein Weg war. Ohne Erkenntnis. Ohne Erkenntnis der Gerechtigkeit Gottes. Und Petrus sagt, wir sind davon erlöst. Ich finde es schön und ich glaube, dass es auch der Weg ist, wie man von Tradition rauskommt. Christus ist die Lösung davon. Und dann da sind wir in der Lage zu prüfen, ob wir gemäß des Evangeliums oder ob wir in den eitlen, überliefernden Wandel der Väter noch rumstapfen. Ja? Christus und das Erlösungswerk vermag uns da herauszuführen. Das ist für mich eine herrliche Botschaft. Ich möchte beten. Und dir danken vom Herzen sagen für deine kostbare Erlösung, Herr Jesus Christus, für dein Blut. Und ich weiß, das, was ich heute gesagt habe über dein Blut, das ist noch nicht annähernd, es ist würdig dem, was es ist und was es bedeutet. Dein Leben hast du ausgeschüttet für meine und unsere Erlösung, für mein Leben. Dein Leben gegeben, ich preise dich dafür. Danke, Herr, dass es uns befreit. Danke, dass es uns herausführt. Danke, Herr, dass es uns in die Freiheit hineinbringt und die Befähigung, ein Leben zu leben, das dich in Heiligkeit verherrlicht. Und darum will ich dich bitten, Herr, lass diese Wahrheit in unserem Alltag Realität werden, spürbar werden, greifbar werden. Herr, aus Glauben heraus wollen wir das tun, aus Glauben an dich und an die Genügsamkeit deines Wortes. Wir wollen im Vertrauen festhalten, dass es wahr ist. Schenke Gnade dazu. Amen.